Mananama. Nee, das war auch noch falsch.
Lassen wir jetzt drin. Ja. Hier wird nicht geschnitten, das lassen wir jetzt drin.
Nee, ich wüsste auch gar nicht, wie das geht. Das überschreitet meine technischen und ob eine KI mir dabei helfen kann, weiß ich nicht. Aber hier geht es nicht um KI, hier geht es um ältere Fahrzeuge, die wir sehr schätzen und lieben. Ich sag mal, alles, was älter ist als 20, ist hier herzlich willkommen. Manchmal schweifen wir ab, da entschuldigen wir uns jetzt schon mal. Und ja, bleibt dran, Klingel, Glocke, was auch immer. Nein, also was uns wirklich hilft ist, und das hört ihr von allen vielen anderen Podcasts, ist natürlich eine Bewertung und eine also ein Kommentar und eine Bewertung über die Sterne, das wäre super. Aber jetzt mal Musik und dann lasst euch überraschen, was wir heute alles im Gepäck haben.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Ja, moin moin, herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Innen, wie auch immer. Also ich freue mich über jeden, der zuhört. Und freue mich noch viel mehr, dass Mackie mit mir zusammen diesen Podcast macht. Hallo Mackie.
Manna.
Badidadada.
Wow, genau. Falsch. Das wolltest du machen. Hat nicht ganz geklappt, aber großartig, dass wir uns zu so später Stunde, muss man einfach mal sagen, hier noch treffen. Und das.
Na, für unsere Zuhörer ist es ja früh morgens. Ne?
Ihr könnt ja uns hören.
6 Uhr an Start.
Wo ihr wollt, wann auch immer.
Und das ist dann, hören sich das hoffentlich, vielleicht hört man sich das schon auf der Arbeit an und merkt, dass man am Wochenende sich um einen Oldtimer kümmern sollte.
Aber für uns ist es halt spät und das erklärt, wenn wir vielleicht den ein oder anderen Fehler heute machen, zum Beispiel, dass wir nicht...
Wortfindungsschwächen.
Genau. Störung. Aber Manamana ist lustig, weil du hast das als Hintergrund bei dir gerade. Und dann haben wir überlegt, wie diese Figur aus der Muppet Show heißt. Und du hast spontan gesagt, das Ding. Und es heißt aber das Tier. Ja. Aber das Ding, im Englischen The Thing, bringt uns direkt zu einem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Und wir haben das nicht abgesprochen. Und deshalb fand ich das so lustig, als du sagtest, diese Figur heißt das Ding, im Englischen The Thing, weil ich habe The Thing mitgebracht. Sagt dir das was?
Nein.
Kennst du echt nicht das Auto mit der Bezeichnung in Amerika The Thing?
Ich glaube nicht, nein.
Das also ist ein,
wahrscheinlich kenne ich das Auto, aber...
Das Auto kennst du 100 Pro. VW Kübel, der Kübelwagen.
Hat der wird The Thing genannt?
Der heißt in Amerika The Thing, war ja bei den...
bin ich zu jung.
Bei den Hippies ganz beliebt, genauso wie der Bulli.
Ja.
Und da heißt er The Thing. Und ich habe jetzt kein The Thing mitgebracht, aber in der Zeitung, die ich heute dabei habe, da ist der VW Kübelbuggy drin. Und den gab es nur in Australien. Und das ist so eine Ableitung von The Thing. Und das fand ich total spannend. Ein Grund, warum ich die heutige Zeitung mitgebracht habe.
Ich finde den Buggy ja mega.
Ich musste mich dran gewöhnen. Ich finde den mittlerweile auch mega, also den Kübelwagen. Ja. Wir reden nicht von dem VW.
Nee, wir reden nicht von dem Buggy, sondern Kübelwagen.
Genau.
Ich finde den Kübelwagen, ich finde ihn gut. Aber den Buggy auch, aber den Kübelwagen ist schon...
Mittlerweile finde ich den auch super. Also was heißt mittlerweile? Schon seit langer Zeit, aber früher, als man den auch...
Langsam, das ist so ein bisschen mein Problem, aber...
Ja, es war kein...
Deshalb neige ich ja immer zu amerikanischen Autos, weil da hat man dann drei Dinge, die wichtig sind beim Auto.
Hubraum, Hubraum und Hubraum?
So ist es.
Der lag auf der Hand. Nee, was mich beim Kübel gestört hat, war, der hat ja keine Funktionalität. Das ist ja kein Auto, was du im Alter bewegen willst. Und ich kann mich daran erinnern, dass bei uns in der Schule der ein oder andere das Auto als erstes Auto gehabt hat. Und dann da habe ich das immer so gesagt, das ist ja kein Auto. Also wenn du damit in Regen kommst, mit dieser komischen Plane, die du da aufspannen kannst, erstens dauert das und zweitens ist es nicht dicht und hast keine richtigen Türen, wie auch immer. Aber der Kübelbuggy, den es in Australien gab, basiert gar nicht auf dem Kübel, wie wir ihn kennen, sieht aber sehr ähnlich aus.
Wir müssen unbedingt ein Foto reinstellen.
Ja, ich muss wirklich ein Foto rein. Ich bin da ja sehr, sehr nachlässig. Aber das ist er hier.
Oh, guck mal, der sieht ja fast aus wie der Buggy.
Das ist so eine, das ist eine Mixtur aus Buggy und Kübelwagen, wie wir es kennen. Ja. Gab's offiziell von Volkswagen tatsächlich, nannte sich Country Buggy, VW Typ 197 und ist halt noch ein Ticken eckiger als der Kübel, wie wir ihn kennen. Hat definitiv keine Türen, also auch nicht ansatzweise. Hat auch kein Dach und ist einfach zusammengeschustert aus dem, was der das VW-Markenregal damals zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich ganz viele Teile vom Käfer. Schon allein deshalb.
Wo wurde der gebaut? Steht das da drin?
Wann oder wo?
Nee, wo?
In Australien.
Meinst du?
Das steht hier, aber ich weiß nicht, wo in Australien. Den gab es nur in Australien.
Ja, den gab es nur in Australien, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, wie das auch da
gebaut. Also hier ist ein Typenschild drauf und doch, Australia Limited. Volkswagen Australia Limited. Dann wird er auch in Australien gebaut worden sein.
Ja, das mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Habe ich jetzt hier tatsächlich nicht, gar nicht so im Bericht gesehen. Aber über welche Zeitung rede ich denn überhaupt?
Ja, welche Zeitung hast du denn?
Ich habe die April-Mai-Ausgabe der Auto Classic, die wir schon oft hatten. Das Service-Magazin kostet 4,95 und mir hat es nicht nur der Kübelbuggy angetan, weil ich den nicht kenne, sondern auch noch zwei andere Themen, die auf der Titelseite drauf sind. Klassikermarkt in der Krise, Fragezeichen, was Experten sagen, ist ja ein Thema, was uns hier auch immer wieder beschäftigt hat.
Und ja, weil es auch immer wieder halt in der Szene diskutiert wird, also es ist immer wieder,
ja. Und dann etwas, und darüber weiß ich gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, was aber eine Berechtigung hat, die Thematik, Oldtimer als Flirtfaktor.
Als Flirtfaktor?
Ja. Ich sage nur, und ich zitiere aus der Zeitung, Moment, Seite 30, muss ich schnell aufschlagen, damit ich nichts Falsches sage. Ich sage nur Muschikleber. Ja, werde ich gleich aufklären. Aber wir fangen doch erstmal an mit den...
Wir hatten ja mal irgendwie so Folge 40 oder so, da war ja schon mal mit Tittentaro und da hatten wir ja schon mal irgendwie so eine Wortverklimpfungen, ne?
Ja, aber da war es ja einfach
aber jetzt aufgrund wird's ja
eines
noch,
Bauteils.
Jetzt wird es ja noch wilder
hier. Und hier ist es wirklich so gemeint. Aber wir kommen doch erstmal zu der Geschichte Oldtimer-Markt im steten Wandel, Liebhaberfahrzeug, Investmentobjekt und Retour. Die haben hier bei der Autoklassik zwei Fachleute gefragt. Und zwar einmal den Gründer und Geschäftsführer vom Classic Trader, den Christian Plagemann.
Ja.
Und auf der anderen Seite ein Marktanalyst bei der Classic Data, den Marius Brune. Und die fassen hier halt zusammen, dass es einen Peak gab in den letzten Jahren, also zwischen 2015 und 2020,
ja,
wo es Fahrzeuge gab, die sehr teuer gehandelt worden sind, obwohl sie objektiv das eigentlich gar nicht wert waren. Also man hat es gesehen bei der Pagode, man hat es gesehen vor allen Dingen bei Porsche. Du konntest verlangen, was du wolltest, selbst wenn es der letzte Schrott war.
Auch T1, ne? Samba.
Ja, Samba, ja, so super Beispiel. Und das wird hier natürlich auch beschrieben und dann sagen die, mit Corona spätestens begann die Talfahrt. Und jetzt ist halt die Frage, ist der Oldtimer überhaupt noch beliebt oder interessant als Anlageobjekt oder haben die Leute alle Geld verbrannt und keiner interessiert sich mehr für Oldtimer? Und da wird, das fand ich ganz nett, die Bremen Classic als Beispiel herangezogen, die in diesem Jahr nur knapp, nämlich um rund 400 Besucher, den Besucherrekord verpasst haben, den sie 2025 aufgestellt haben. Und jetzt ja, muss man wissen, wir alle haben es jetzt noch in Erinnerung, es war ein richtiger Winter, den wir hatten. Und die Bremen Classic ist ja immer im Februar. Das heißt, echt mieses Wetter und die Leute sind nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den skandinavischen Ländern da insbesondere angereist und haben halt da echt wieder eine super Besucherzahl hingelegt. Das heißt, das Interesse ist da.
Ja, definitiv. Ja.
Und das wird hier halt wunderbar beschrieben.
Und dann das halt kann auch, ich auch von der Stuttgart-Messe auch. Also das war schon gut besucht, fand ich.
Also ich kenne die Zahlen nicht von der Retro-Klassik.
Nee, weiß ich auch nicht. Aber
bei Bremen-Klassik stehen die Zahlen jetzt halt hier. Und die führen jetzt verschiedene Faktoren an, warum die Fahrzeuge günstiger geworden sind. Unter anderem natürlich Rezession und unsicheren Zeiten, in denen wir leben, wo die Leute halt sagen, okay, ein Oldtimer ist ein Luxusgut und auf Luxus kann ich dann schon eher verzichten. Ne? Dann wird gespart und dann legt man sich halt nicht den überteuerten, was auch immer, Oldtimer an.
Ja.
Auf der anderen Seite sagen sie auch das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, es ist ein Generationswechsel da. Also der Marius Brune wird hier zitiert, dass er einen Sohn hat, der sagt halt schon, ein Audi Avant A4 ist für den ein Oldtimer. Und das ist halt bei uns noch nicht so. De facto ist es, das Auto ist 30 Jahre alt, aber das hat sich einfach
verändert. Weil ich nichts gegen den RS4 habe, ne?
Der ja kein echter Audi ist, sondern eigentlich ein Porsche.
Ja, aber der erste RS4, der, ich habe ihn heute erst wieder gesehen in Gelb.
Oh, super. Den sieht man echt nicht oft. Der ist verschwunden aus dem Alltag.
Der ist aus dem Alltag verschwunden, ja. Und das ist sogar ein Auktionsfahrzeug. Das wird in die Auktion gehen.
Okay, jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Du hast den also gar nicht richtig auf der Straße gesehen, sondern du hast den schon in einem besonderen Umfeld gesehen, sagen wir es mal so.
Eine Oldtimer-Werkstatt.
Ja, okay. Aber ich meine, auf der Straße siehst du ihn
also
gar nicht.
Also so auf der Straße rumfahren, nein. Also der war in der Oldtimer-Werkstatt, weil der soll halt noch einmal den finalen Check kriegen, bevor er dann in die Auktion geht, ja.
Ja, cool. Der wird auch mit Sicherheit nicht so, dem tangiert das nicht so, dass die Preise runtergegangen sind. Ich glaube, der ist sehr, sehr wertstabil, ohne dass ich jetzt die Preise kenne. Was ich aber interessant fand, also die haben all das zusammengefügt, was wir auch schon hier besprochen haben. Für uns eigentlich kein neues Bild. Die sagen auch, um nochmal kurz auf die Generationen zurückzugehen, Fahrzeuge wie ein Jaguar E-Type, Mercedes Pagode etc., damit können die jüngeren Generationen nicht mehr so viel anfangen. Und die jetzt so 50 sind oder an die 50 rangehen, die haben halt andere Fahrzeuge im Fokus. Weil sie mit anderen Fahrzeugen aufgewachsen sind.
Ja.
Aber, und jetzt kommt das Interessante, wie ich finde, beide gehen davon aus, dass das eigentlich bloß eine Preisbereinigung ist. Denn wenn man sich zum Beispiel beim E-Type, das haben sie hier mal mit Preisen unterlegt, anschaut.
Ganz kurz, wenn du da, lass mal kurz bei den Generationen bleiben. Mhm. Das war doch schon immer so.
Ja, das war schon immer
weil,
so.
Weil, siehst du, wie viele Vorkriegsfahrzeuge siehst du noch auf einer Messe? Wie viele Fahrzeuge aus der Kriegs-, also aus dem Zweiten Weltkrieg siehst du noch auf einer Messe? Das verschiebt sich doch. Als ich das erste Mal auf eine Oldtimer-Messe gegangen bin, das ist jetzt dann schon auch also über 30 Jahre her, als Teenager, ne? Und da standen ganz andere Autos rum.
Das verschiebt sich, ja, aber auf der anderen Seite musst du dir auch die Stückzahlen angucken. Und Vorkriegsfahrzeuge bleiben ja ganz oft lange in Sammlerhand. Und wenn du jetzt ein Massenfahrzeug hast, wie ein Twingo zum Beispiel, der ja in den letzten Jahren trotz der rückläufigen Zahlen voll durch die Decke gegangen ist, dann kannst du das halt nicht miteinander vergleichen, weil der Twingo ist ein Massenfahrzeug, den hast du auf dem Markt, den kannst du dir, ich will nicht sagen, an jeder Ecke kaufen, aber hast eine große Auswahl und ein Vorkriegsauto kriegst du halt nicht so leicht. die sind auch im Preis nicht großartig gesunken, dass du sagst, die haben an Wert massiv verloren.
Ja, also das, ja klar, ist es so, dass je weiter du zurückgehst, je geringer war natürlich die produzierte Stückzahl. Das ist klar. Desto weniger waren sie aber auch individualisiert, muss man sagen.
Ja.
Wobei, wenn wir jetzt über so ein Auto sprechen wie den RS4, E30 und Co., da fing das ja schon an, dass es auch dieses 90er-Jahre-Tuning gab, ne? Und so, da waren ja auch schon Kisten verbastelt, 1er Golf auch verbastelt und so weiter, ne? Das fing halt irgendwann dann an. Also es gab zwar dann eine höhere Stückzahl, aber Wert erhaltenswürdige Fahrzeuge sind ja dann auch nicht so viele.
Naja, das kommt drauf an. Also ich weiß, was du meinst. Wenn du welche Fahrzeuge im Originalzustand meinst, klar gibt es weniger, weil viele verbastelt worden sind. Ja. Aber das Verbasteln, in Anführungsstrichen, ich würde es gar nicht herabwerten, das ist ja etwas, was ja auch gesucht ist. Also wenn du dann halt einen Golf 1, Golf 2, Golf 3 hast, die wahnsinnig individualisiert sind, dann ist das ja auch gerade total angesagt und du kriegst einen guten Preis dazu. Aber was ich sagen wollte, was die als neuen Faktor hier reingebracht haben, was mir nicht so bewusst war, war, dass die Preise zwar zurückgegangen sind, aber immer noch auf einem hohen Niveau sind und höher als vor der Krise. Also als Beispiel Jaguar E-Type. Da sagt der Classic Data Experte, und ich nehme das jetzt mal an, dass der die Preise nun mal wirklich kennt als Classic Data Mitarbeiter.
Wir haben im Zweifel ja nachgeguckt haben.
Ne? E-Type in 2010 kostete rund 69.000 Euro. In 2015 98.000 und Ende 2018 ist der Preis bis auf 170.000 gestiegen. Also ein Wahnsinnswertzuwachs. Und jetzt aktuell liegt so ein Fahrzeug bei 128.000 Euro. Also deutlich weniger als Ende 2018 vor der Corona-Krise. Aber trotzdem deutlich höher als 2010, wo das Auto nur 69.000, nur in Anführungsstrichen 69.000 gekostet hat.
Ja.
Und das finde ich halt ganz spannend. Ja, Preis ist zurückgegangen, aber der Preis spiegelt immer noch den Wert wider. Und was sie halt auch sagen, dass Massenfahrzeuge.
Also ich gehe auf jeden Fall mit, dass das eine Preisbereinigung ist, weil ich kann mich erinnern, vor Corona, da habe ich ganz oft den Kopf geschüttelt, wenn ich über Messen gelaufen bin oder auch manch ein Auto bei Auktionen, wenn ich in Paris auf der Auktion war oder in hier Salzburg ist auch immer eine Auktion, was da zum Teil die Autos weggegangen sind, dann habe ich auch gesagt, also das. Und man hat sich auch ein bisschen also das war auch nicht mehr gesund, weil man hat sich so ein bisschen gefühlt, dass man nicht mehr mitspielen kann,
genau.
Weißt du?
Genau, ja, klar.
So, und weil das einfach in einen Bereich dann gegangen ist, das konnte man halt nicht mehr als Normalverdiener, konnte man das auch nicht mehr heben, so, das war irgendwie so.
Es hat ja auch Auswirkungen gehabt. Also für dich als Oldtimer-Besitzer, wenn du dein Fahrzeug schon ewig lange gehabt hast, hat es ja trotzdem Auswirkungen gehabt, weil du ja Versicherungen bezahlen musst und die ist ja auch gestiegen. Wenn der Wert der Fahrzeuge steigt und du regelmäßig dein Gutachten
erneuerst. Ja, das stimmt natürlich. Aber wobei ich natürlich, ja.
Das fand ich, es ist ein extremer Makel gewesen an dieser ganzen Blase, weil wir alle, selbst wenn wir kein neues Auto gekauft haben, also kein neues altes Auto, hast du ja doch drunter gelitten, weil deine Versicherungsprämie gestiegen ist.
Ja. Ja, wie eingehend, ich fahre ja also Amis, ne? Und da gab es keine, also die waren auch damals nicht, also die sind immer auf dem niedrigen Niveau.
Ja, okay, aber jetzt sind die Porsche 366.
Also, abgesehen von, also Ford Mustang 68er Baujahr ist ein anderes Thema. Aber sowas habe ich ja auch nicht und von daher.
Aber nimm dir einen Porsche 356, ja, der schickere Käfer. Ist ja jetzt kein Sportwagen.
Ja, aber der ist ja durch die Decke gegangen.
Und den hast du halt 2008 für um die 30.000 bekommen.
Ja.
Und danach sind sie sechsstellig geworden. So, und ja, das hat natürlich für den, der einen gehabt hat, Auswirkungen gehabt.
Das hat Auswirkungen,
ja. Weil er halt mehr Versicherungen zahlen musste.
Ja, das ist so.
So, also das jedenfalls fand ich ganz spannend, wie die das zusammengefasst haben. Und die sagen halt, dass Fahrzeuge, die keine besondere Historie haben, keine seltene Ausstattung haben oder nicht hochwertig restauriert sind, die werden überdurchschnittlich an Wert verlieren, weil der Markt einfach aufgebläht war.
Ja.
Ne? Also ein Durchschnittsauto wird ein Durchschnittsauto bleiben. Aber wenn du halt bestimmte Faktoren hast, wird es auch immer was Besonderes bleiben. Und das spielt sich im Wert wieder. Und Fazit ist von beiden, der Oldtimer verliert seine Rolle als vermeintlich sichere Geldanlage. Was aber bleibt, ist der emotionale Wert. Und das ist doch das, was unser Hobby ausmacht. Der emotionale Wert. Es soll dich doch bewegen. Im Herzen genauso wie auf der Straße. Es soll doch kein Anlageobjekt sein. Wenn du kein Geld verlierst, okay, ist super. Aber am Ende des Tages, du brauchst einen Stellplatz, du zahlst Versicherung, du zahlst Steuer, du zahlst Reparaturen und. Ein Hobby kostet. Das ist einfach so. Wenn du ein Musikinstrument spielst, musst du auch dafür blechen. Weißt du?
Ja, aber wir wollten ja immer auch in unserer Szene, in unserem Hobby nicht elitär werden, ne? Sondern das ist ein breites Hobby. Also,
ja, es ist ein Spiegel der Gesellschaft, du hast alles dabei. Du hast das Elitäre genauso wie das an der unteren Preisspanne.
Ja, und das ist doch das, was es spannend macht.
Also, auf alle Fälle.
Es wird für jedermann irgendwie was dabei sein und für jedermann was machbar sein. Und als dieser Peak war, da hatte man so manchmal das Gefühl, dass gewisse Fahrzeuge nicht mehr erreichbar sind, ja, die erreichbar sein sollten. Und die Pagode ist ja auch nicht nur 100 Mal gebaut worden, ne?
Die Pagode ist so ziemlich genau 49.000 Mal gebaut worden.
Ja, also das ist
da
ja...
Da kenne ich mich ein bisschen aus mit den Zahlen.
Also, da redet man ja dann auch von einem... Das ist ja auch ein Massenauto.
Das ist verhältnismäßig ein Massenauto, klar. Aber es wird ja immer oder ist ja immer.
Also es ist nicht wie ein Astra 1 Million Mal, aber oder ein Ford Fiesta, das ist mir schon klar. Aber das waren ja auch andere Zeiten. Ne?
Naja, aber jetzt, du hast es gerade angesprochen, jetzt schlage ich mal den Bogen. Ich habe es neulich erzählt, ich habe mir eine A-Klasse gekauft. Die A-Klasse ist über 1 Million Mal gebaut worden. Erste Generation, ja. W168.
Auch nicht, also wenn ich das hätte schätzen sollen, hätte ich nicht 1 Million gesagt.
Hätte ich auch nicht gesagt, tatsächlich. Was ich auch nicht wusste, jetzt habe ich mich ja ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, die A-Klasse wurde nicht nur in Rastatt gebaut.
Rostock.
Die wurde auch in Brasilien gebaut. Und ich nehme mal an, dass das auch dazu beigetragen hat, so ein bisschen als Weltauto, dass da die Stückzahlen hochgegangen sind. Wie auch immer, ich habe heute mein Fahrzeug, das hat ja eine recht geringe Laufleistung, zum Mercedes gebracht, weil ich gesagt habe, ich lasse das im Serviceheft weiter durchstempeln. Der war bis jetzt immer nur bei Mercedes im Service, da wäre ich schlecht beraten, wenn ich das nicht weiterführe. Und da war ein junger Mann in der Serviceannahme, ich sag mal höchstens 30. Das Erste, was der sagte, haben Sie Ihr Serviceheft dabei, weil wir können ja bei dem Auto nichts mehr auslesen. Dachte ich, ja, okay, fängt ja schon super an. Habe ich natürlich alles dabei gehabt und dann habe ich ihm das erläutert und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Sie finden so ein Fahrzeug aktuell nicht am Markt. Mit so einer Laufleistung, dieser Motor, dieser Ausstattung, das gibt's nicht. Und der ist 24 Jahre alt. In 6 Jahren kriegt er ein H-Kennzeichen. Wenn der 24 Jahre durchgehalten hat, die letzten 6 kriegen wir auch noch hin. Und dann zeigen Sie mir mal ein Auto, eine A-Klasse, die vergleichbar ist.
Das ist wahrscheinlich die erste A-Klasse in Deutschland, die ein H-Kennzeichen kriegt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, da ruft der Steinmeier, ruft nochmal bei dir an.
Also, das fand ich so interessant. Der hatte das nicht auf dem Schirm, dass das Auto relativ kurz davor steht, ein Klassiker zu werden. Ja. Und du hast richtig gesehen, wie der auf einmal, da hat sich für ihn eine Tür geöffnet. Der hat das ganz anders betrachtet. Für den war das einfach bloß ein altes Auto. Und dann hat er sich das angeguckt und meinte, nee, der ist ja wirklich gut in Schuss. Ich bin gespannt, was jetzt bei der Wartung rauskommt, ob die noch irgendwie sagen, oh, da haben sie aber hier, da müssen sie noch mal Geld reinstecken. Ich habe nichts gefunden, aber wer weiß, was die Jungs und Mädels da bei Daimler finden.
Übernachtet der jetzt da?
Der übernachtet da. Ich habe den heute Mittag hingebracht. Und da wirst du auch schon schief angeguckt, weißt du? Da sind die ganzen anderen Mercedes-Fahrer mit ihren GLE und GLS, schlag mich tot. Und du kommst da mit einer 24 Jahre alten A-Klasse an. Da gehörst du, hast das Gefühl, du gehörst nicht dazu, ja. Aber ich sag mir, ist egal. Ich möchte da halt, dass das Ding dort gewartet wird. Und morgen hole ich ihn dann wieder ab. Mal gucken, was sie sagen. Sehr cool übrigens. Da muss ich wirklich mal ein großes Lob an Mercedes aussprechen. Als ich den da hingebracht habe, haben die mir gesagt, sind sie denn Mitglied bei Mercedes Me? Und ich sage, nö, wieso? Ja, das ist eine App, die wir haben. Registrieren Sie Ihr Fahrzeug dort. Sie haben zwar nichts davon in Ihrem Fahrzeug, das ist nur was für neue Fahrzeuge, weil Sie dann irgendwelche Teledienste oder so über die App halt sehen. Also was weiß ich, wo das Auto ist, wie viel es verbraucht, bla bla bla. Aber wenn das Auto dort registriert ist, dann kriegen Sie 20% für ein Auto, was älter als 6 Jahre ist. Das heißt, ich kriege auf die Wartungskosten 20% mehr als die Mehrwertsteuer wieder. Finde ich geil.
Ja, das ist auch gut zu wissen, ne? Guck mal, wir sind hier auch ein Spartipp-Podcast, du.
Ja, aber jetzt ist die Niederlassung, wo ich dahin gefahren bin, kein Classic Center. Das bedeutet, die haben natürlich dann auch Grenzen. Also das gilt wirklich nur für ältere Gebrauchtfahrzeuge, aber nicht wirklich für Klassiker. Und bei den Klassikern muss man leider auch sagen, hat Mercedes so eine Grenze eingeführt, wenn du ins Classic Center gehst, grundsätzlich nicht älter als 1970. Das finde ich ein bisschen schade.
Wenn es älter ist, kümmern sie sich nicht drum, oder?
Angeblich nicht. Ist das, was ich gehört habe. Und das finde ich dann schon ein bisschen schwierig.
Aber doch mal testen, oder?
Du, brauchen wir nicht testen, habe ich schon gemacht. Da bin ich wirklich abgeblitzt. Ja.
Ja?
Ja. Baujahr 66. Vorgefahren haben sie gesagt, können wir nicht machen, sorry. Vor ein paar Jahren haben sie es noch gemacht. War aber keine Niederlassung, muss ich dazu sagen, war ein Händler. Aber ausgewiesenes Classic Center und die haben gesagt, funktioniert nicht.
Mhm.
Ist ein bisschen schade. Aber, ja. Das mal ein kleiner Spartipp an der Stelle. Und wie gesagt, ich bin der Auffassung, man muss das Bewusstsein für dieses Fahrzeug halt wecken. Und obwohl der so eine hohe Stückzahl hat, die meisten sind verbraucht. Die meisten haben, die sind runtergerockt, die haben, sind durchgerostet, die haben hohe Kilometerleistung. Und dann kriegst du halt auch, meiner Meinung nach, ein Fahrzeug, was in dem Zustand ist, wie ich es habe, und ich werde ja noch ein bisschen was dran machen, dann wird das auch ein Future Classic oder ist jetzt schon ein Future Classic und wird ein richtiger Klassiker. Trotz der hohen Stückzahl.
Ja, und das ist so, als du mir das erzählt hast und auch den Mitarbeiter da von, also dass er irgendwie wahrscheinlich so einen Aha-Effekt hatte, also so ein Aha-Erlebnis für sich hatte, also so, ah ja, okay, das ist ja interessant, so dass, dass er das nicht so auf dem Zettel hatte, ja. Also das Bewusstsein dafür, dass so ein Auto, also selbst so ein Auto, ne, ja auch irgendwie schon ein Youngtimer ist, vielleicht versicherungstechnisch dann doch ein bisschen ja interessanter, und dann ja auch wirklich in naher Zukunft dann ein Oldie. Und zumindest mit dieser Definition 30 Jahre und so weiter. Das eröffnet natürlich schon auch einen Zugang, weil wir reden ja dann über Fahrzeuge, die nochmal ganz anders also in der Anschaffung sind. Ne? Also der 10.000, also unter 10.000.
Deutlich drunter.
Ja, jetzt, ja, A-Klasse ist nochmal weiter runter. Aber wenn man sich dann den ganzen Bereich anguckt, 190er, ein Dreier aus der Zeit oder ein Golf aus der Zeit. So, also da gibt's ja viele Fahrzeuge und wenn man dann sich die Mühe macht, ein bisschen rumguckt, dass man was findet, was in einem guten Zustand ist, dass das halt irgendwie dann erhaltungswürdig ist und dass man das ein bisschen pflegen kann und dass man dann auch irgendwie Zugang bekommt zu diesem Hobby. Und man kriegt ja dann doch ein, und das ist ja schon auch, das ist ja jetzt keine alte Kiste. Also, ist ein, also der hat ja vom Fahrfeeling und so weiter ist das ja schon.
Das moderne Auto. Also das ist
ja auch das, was ich von jüngeren Leuten immer höre. Ja, ich habe so keinen Bock, das stinkt so und so laut und rattert und ich weiß nicht, ob es morgens anspringt, wenn es ein bisschen kalt ist und dann ist die Scheibe von innen beschlagen. Ne, oder keine Klimaanlage und so weiter. Also so Sachen, so, das haben die ja dann unter Umständen alles schon. Also das sind ja alles Autos, die diese Probleme gar nicht haben. Also das sind irgendwie Fahrzeuge, die sich schon gut fahren lassen. Und weißt du, wenn du CarPlay haben willst, dann ist bei den Autos das ja oftmals auch noch möglich, dass man da also einen Radioschlitz hat, wo man sich dann halt CarPlay einbauen kann.
Also bleiben wir mal bei der A-Klasse. Da hast du theoretisch einen Doppeldienschacht. Weil du hast, Doppeldienschacht, siehst du? Du hast das Radio und unten drunter hast du eine Ablage. Und wenn du beides ausbaust, hast du das als Doppeldienschacht. Es gibt auch die Variante, habe ich schon gesehen, die haben sich ein Command-System eingebaut, was ja Doppeldienschacht ist. Also du kannst auch hier ein aktuelles, weiß ich nicht, Panasonic, schlag mich tot, mit Apple CarPlay und so da einbauen. Ist überhaupt kein Thema. Ne? Also das ist und alles
auch machbar. Selber. Bitte? Auch selber.
Auch selber. Und das ist auch so ein Ding. Ich habe jetzt bereits 3 Sachen an dem Auto selber gemacht. Einmal, jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen geschmunzelt, Luftfilter und Innenraumfilter gewechselt. Beim Luftfilter ist überhaupt kein Problem. 4 Schrauben, Deckel ab, Luftfilter wechseln, Deckel zu. Aber der Innenraumfilter ist schon ein bisschen tricky. Da habe ich dann wirklich die Scheibenwischer abmontieren müssen. Aber alles machbar. Mehr als das normale Werkzeug, was du zu Hause halt hast, brauchst du nicht. Kein Spezialwerkzeug. Dann habe ich festgestellt, bei der Klimaanlage funktionierte oder bei der Lüftung funktionierte die 2. Stufe nicht. Kam keine Luft raus und ich habe es nur daran gemerkt, dass da gibt es einen Knopf, um die Klimaanlage auszuschalten. Und der funktionierte nicht auf der Stufe 2. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und nachgeguckt und habe festgestellt, okay, ganz oft liegt das am Vorwiderstand, der im Beifahrerfußraum verbaut ist. Dann habe ich mir einfach so einen Vorwiderstand geholt, habe ich tatsächlich bei Mercedes geholt, hätte man auch baugleich bei, was weiß ich, Kfz-Teile 24 kaufen können, wie auch immer. Und das war eine Reparatur von 15 Minuten. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so die Schrauberhände. Und das finde ich wieder so mega sympathisch, dass da so viele Sachen sind, die du selber machen kannst.
Ja.
Und das bei einem Auto, was doch sich sehr modern fährt. Also nicht, wo du jetzt nicht sagst, das ist eine alte Kiste aus den 60ern oder so.
Ja, und das ist vielleicht ein Weg, wie wir dann auch jüngere Leute zu diesem Thema bewegen können, über diese.
Dass sie was selber machen können und sparen können dabei.
Ja. Ja, günstiges Auto, ne? Was Kultstatus kriegen kann oder hat vielleicht sogar schon. Was man selber ein bisschen hegen, pflegen kann, ein bisschen was dran machen kann selber. Aber es eben auch schon viele Annehmlichkeiten hat, die man vielleicht in dem Alter haben möchte, wie Sitzheizung, Klimaanlage.
Das war lustig, um das Thema jetzt auch abzuschließen dann. Ich habe mich ja mit dem jungen Service-Mitarbeiter da unterhalten und wir waren uns in einer Sache sofort einig. Wir brauchen keine Hyperdisplays. Gerade Mercedes ist ja so, dass sie jetzt ein Display von
links bis rechts
haben, ja, einmal durchs Auto durch. Und da haben wir auch gesagt, wo ist eigentlich der Unterschied, ob ich im Straßenverkehr mein Handy bediene, wofür ich einen Punkt kriege und 100 Euro Strafe zahlen muss, zu Recht, und wenn ich so ein Hyperscreen bediene. Ich bin bei beiden abgelenkt. Das ist so. Du bist bei beiden abgelenkt.
Ja, ich weiß, ich habe, ja. Also dass jetzt die, dass sie jetzt echt komplett rübergehen bis zum Beifahrer und der Beifahrer auch nochmal irgendwie.
Das ist nicht gut, das sage ich dir. Das ist nicht gut.
Wenn er nochmal was machen kann, so ich, ja. Also wenn ich Beifahrer bin, dann brauche ich jetzt keinen Bildschirm. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, also.
Ich saß heute in einem Smart Hashtag 5. Ein beeindruckendes Auto, außer dass der Name falsch ist. Also es hat nichts mit Smart zu tun.
Nee, es hat mit Smart nichts mehr zu tun.
Der hatte auch ein Hyperscreen, also von links bis rechts einmal durch. Ich saß drin, das Erste, was ich festgestellt habe, das spiegelte komplett. Also gerade vom Beifahrer. Das war nicht irgendwie, dass du gesagt hast, boah, wow, was für ein tolles Display. Du saßt drin und sagst, das spiegelt. So, und dann war ich total abgeturnt.
Aber war nicht an, ne? Oder was?
Doch, es war an. Es war im Showroom. Ja, trotzdem spiegelt. War alles an, ja.
Aha.
Weil er so ein tolles Schiebedach hat, weißt du? Und das Dach war geöffnet. Und von oben halt aus dem Autohaus Scheinwerfer und das spiegelte einfach. Und dann war ich mega abgeschreckt. Ich habe gesehen, oh, haptische Knöpfe, super. Unten links am Lenkrad. Und dachte ich, na gut, das ist das Licht. Und ja, war auch das Licht, konntest du Automatik und Standlicht einstellen. Aber wo war denn das Nebelschlusslicht? Und da musstest du ins Menü reingehen. Und in einem Untermenü hast du irgendwo dann den Punkt gefunden, Nebelschlussleuchte.
Ja, deshalb fahren wir Oldtimer.
Ja, deshalb fahren wir Oldtimer. Ein Knopfdruck, beziehungsweise bei der A-Klasse Drehregler einmal drehen und ziehen.
Drehen und ziehen, jawohl.
Also, naja. Ja, so viel zum Thema A-Klasse, bevor wir jetzt hier noch den letzten oder die letzte Hörerin verlieren. Kommen wir zu dem anderen Thema, du erinnerst dich, Stichwort Muschikleber. Das ist nämlich die tschechische Bezeichnung für Oldtimer, was ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie Muschikleber. Und das sollte hier verdeutlichen, so steht das in dem Artikel drin. Es ist natürlich ein Slangwort, es ist nicht die offizielle Bezeichnung für Oldtimer, aber ja. Viele auf der Straße wissen dann genau, was gemeint ist, ein altes Auto. Und da wird darüber berichtet, wie ein gepflegtes altes Auto auch den Fahrer oder die Fahrerin attraktiver erscheinen lassen. Und da wollte ich mit dir mal drüber sprechen, wie so deine Erfahrungen sind. Nein, aber ernsthaft, ich finde, da ist was dran. Weil die Reaktion, die man bekommt beim Oldtimer, ich habe nur positive Reaktionen bekommen.
Ja, ich habe auch witzigerweise nur positive Reaktionen. Und ich wohne ja in einer Studentenstadt, die hier fährt man auch gerne und so, ne? Und sind ja auch nicht so super viele Oldtimer hier unterwegs. Also es gibt Städte, wo man mehr Oldtimer sieht als jetzt in der Stadt, wo ich lebe. Und vielleicht auch deshalb, aber wahrscheinlich auch, also ich, und ich habe ja ein V8, ne?
Ich habe davon gehört.
Und das ist so dann das, das ist eigentlich so das, was eigentlich gar nicht so passt, in so, weißt du, und aber trotzdem reagieren die Leute, also freuen sich, ne? Finden das Auto cool, machen Daumen hoch und so weiter. Aber das steigert meine Attraktivität gar nicht, sondern das ist eher, dass die Freude, ein so ungewöhnliches Fahrzeug, was man halt selten sieht in dem Einheitsbrei, der dann doch auf der Straße unterwegs ist oftmals, ist das halt ein Eye-Catcher, also ein auffälliges Fahrzeug. Also ich sage immer, das ist ja, also ja, der Grand Wagoneer ist ja auch groß und kastig und so, und dann mit der Holzbeklebung ist ja so ein bisschen wie so ein Dinosaurier unter modernen Rennpferden oder so, ne? Neuzeit-Rennpferden. Und löst, glaube ich, bei den Leuten so Freude aus, dass man was Ungewöhnliches sieht, was aber irgendwie auch was Nettes hat, so, also, weißt du?
Und ich bin aber der Auffassung, das färbt ab. Du hast gerade gesagt, das ist was Besonderes, wenn du so einen gepflegten Oldtimer siehst. Wir reden jetzt nicht von einem wirklich Fahrzeug in einem schlechten Zustand. Und ich glaube, das färbt auf die Fahrerin oder den Fahrer ab. Weil das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Da ist jemand, der hat einen besonderen Geschmack, der nicht leicht nachzumachen ist, weil sonst hätte ja jeder einen Oldtimer. Und das färbt auf die Person, die hinterm Lenkrad ist, meiner Meinung nach ab. So steht es auch hier im Artikel. Und ich kann.
Da fällt mir eine Geschichte zu ein. Das finde ich interessant. Also, mir hat mal jemand erzählt im Geschäftsleben, der viel mit Asien zu tun hat und ein Faible für Uhren hat, ne? Und er war es leid, dass er bei gewissen Veranstaltungen oder Meetings in Asien dann immer wieder auf so eine Uhr angesprochen wurde, so wie, was ist denn die wert? Und oh, guck mal meine, also dass so ein Betteln entstanden ist dadurch, so, ne? Und er sagt, das ist nicht das, was er eigentlich will, sondern er findet das einfach toll, so die Mechanik, ja. Und bla, 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 so. Und er will da gar nicht in den Battle gehen oder so. Das hat ihn immer genervt. Und seine Lösung war, und zwar, dieses Hobby hat er wohl von seinem Vater übernommen, quasi, ne? Also der hatte da auch schon einen Hang zu. Und es gab eine Uhr, die der Opa schon getragen hat, ne? Und das war eine Uhr, die für den Opa mal gemacht wurde. Also die gab es nur einmal.
Ja.
Ja? Und das ist gar keine besonders wertvolle Uhr, sagt er. Ja, sondern das ist so, also für die Familie natürlich schon, für ihn sowieso, ist die Uhr von seinem Opa. Aber da gibt's keinen Wert. So. Also die ist auch nicht irgendwie, dass man die jetzt unter Ursammlern irgendwie verkaufen, die will keiner haben. So, das war jetzt auch nicht irgendwie eine Marke, eine Dolle oder so, sondern ne, so. Und da sagt er, da war er immer raus aus der Nummer.
Mhm.
Ja, so, oh, was ist denn das für eine Uhr? Ja, die ist von meinem Opa und die trage ich einfach gerne. Und ja, was sind die Wert? Dann sagt er, ja, die hat keinen Wert. Ja. Also für mich ist die unbezahlbar, weil die ist von meinem Opa. Aber das ist.
Kaufen tut die keiner. Ja.
Ja, so, ne? Die hat keine Ahnung, kannst das Silber oder aus welchem Material die war, das kannst du aufwiegen und dann reden wir halt über den aktuellen Silberpreis oder so, ne? Aber die hat eigentlich keinen Wert. Und dann sagt er, damit war ich dann immer raus. Und dann konnte ich eine schöne Uhr tragen, was ihm wichtig ist, was er halt mag. Und musste aber in dieses Betteln nicht gehen. Und das ist natürlich bei so einem Oldtimer unter Umständen auch so.
Ja, und er hat aber trotzdem gleichzeitig sich aus der Masse wieder hervorgehoben. Die Masse war in dem Umfeld, in dem er sich bewegt hat, das Metier der Luxusuhren. So.
Ja.
Jeder von uns, der würde sagen, boah, Mensch, was für tolle Luxusuhren. Aber die waren ja alle gleich. Weißt du, die waren ja alle unter sich dann offensichtlich. Und er stach heraus, ich sag jetzt mal jetzt ganz übertrieben, weil er eine Swatch getragen hat.
Ja.
Und damit hat er sich wieder zu was Besonderem gemacht. Und so ist es doch bei uns beim Oldtimer auch, wenn du einen schönen VW Käfer hast.
Ja, wobei das nicht mein Antrieb ist, ne? Und auch bei den meisten nicht. Also wir wollen ja nicht besonders sein, sondern wir mögen einfach die Autos, wir mögen, wie sie riechen, wie die sich anfassen.
Da bin ich bei dir. Dass man
was dran machen kann, dass die blubbern oder was auch immer.
Das ist nicht unsere Zielsetzung, aber das ist meiner Meinung nach durchaus ein Nebeneffekt, der da ist.
Ja. Was ist das Fazit von der?
Ach, die haben ja jetzt ganz viele in dem Artikel drin. Es fängt an mit dem Pontiac Le Mans. Dann haben sie.
Achso, die stufen dann die Autos ein und dann gibt es da.
Nee, gar nicht so. Ehrlich gesagt haben die Autos gar nicht einen großen Bezug.
Welches Auto muss ich mir kaufen, damit ich besonders attraktiv werde?
Also hier ist ein 6er Coupé, BMW 6er Coupé zum Beispiel drin.
Ja, der ist
ausführlich.
Definitiv.
Aber auch ein Fiat 500. Und das ist in meinen Augen, wenn das Auto gepflegt ist, ist es immer ein Eyecatcher. Und damit färbt es auf den Fahrer, die Fahrerin ab. Das muss nicht der Jaguar E-Type sein oder so.
Nein, um Gottes Willen.
Man kann natürlich auch gleich in der Zeitung eine Seite umblättern und dann sieht man, die Attraktivität hat unter Umständen auch was mit der Marke zu tun, die man fährt. Da ist von einem Fußballspieler die Rede. Und mal gucken, ob du weißt, wen ich meine. Der hat unter anderem einen Ferrari 348 gehabt.
Ob ich so gut bin mit Promis und vor allem mit Fußballspielern.
Den wirst du kennen. Diverse Porsche 911er in den 60ern, Ferrari 365 GT4, Ferrari 512 BB, Ferrari Dino, ein E-Type Cabrio sogar. Was hat er hier noch? Daytona, GTB 4 Daytona.
Oh.
Also, welchen Fußballspieler, der schon in den 60er Jahren Luxusautos gefahren hat, würdest du in Verbindung mit Ferrari stellen? Da gibt's nur einen. Ich sag nur schöne Haare.
Ich hab mit Fußball, ich weiß gar nichts.
Günter Netzer. Und das wusste ich auch schon vorher, dass der so ein Faible hatte für insbesondere für Ferrari. Und hier ist ein schöner Bericht über ihn und da kannst du sagen, was du willst. Den haben die Autos noch attraktiver gemacht, als er eh schon war.
Das war auf jeden Fall nicht hinderlich.
Schöner Bericht. Wie überhaupt unheimlich viele schöne Berichte hier drin sind. Was ich auch super fand, habe ich noch nicht gelesen. Ich habe bloß die Headline gelesen. Saab Kellermann in Erlangen, eine Werkstatt, die früher Autohaus von Saab war, die immer noch Saabs halt repariert und viele Ersatzteile auch hat, finde ich mega spannend, das Thema, zumal ich in meinem Bekanntenkreis auch jemand habe, der ein schönes Saab Cabrio hat und das mal langsam zum Leben erwecken sollte, was leider noch im Dornröschenschlaf ist. Und auch ein Artikel, über den ich mich freue, den ich noch nicht gelesen habe, ich hatte noch keine Zeit dafür, über ein Automuseum in Marokko, die dann zum Beispiel auch ein Bugatti aus den 20er Jahren stehen haben.
Wo steht das? Auch, in Casablanca oder wo?
Bitte?
Wo ist das in Marokko?
Das heißt Casablanca Museum.
Casablanca, okay.
Kennst du das?
Nee, aber habe ich vermutet, dass es da ist.
Le Passé nennt sich das wohl. Da ist alles Mögliche drin. Die üblichen Verdächtigen natürlich, aber neben Porsche und Mercedes auch zum Beispiel Lancia Flamina, eine Rallye DS, Rallye Renault R8, Citroën C4, bei uns dann bekannt unter, das ist das gleiche in Grün. Na nee, Quatsch, der C4, das war das Original und das gleiche in Grün war der Opel als Lizenzbau, den es halt dann in der grünen Farbe gab. So müsste das gewesen sein.
Das hört sich besser an.
Aber super schöne Bilder drin, die wirklich alles darauf haben, alles dabei haben. Und in Marokko oder Casablanca hätte ich jetzt kein Automobilmuseum vermutet.
Nein, ich auch nicht.
Tja.
Na. Ich habe keine Zeitung heute.
Schade, ich wollte dir eine schöne Brücke bauen.
Du wolltest mir eine schöne Brücke bauen?
Ja, ich wollte sagen, Mensch, jetzt habe ich die ganze Zeit nur über meine Zeitung gesprochen. Die Zeit ist schon fast rum. Deine Zeitung machen wir das nächste Mal.
Ja, wir gehen damit ehrlich um. Aber wo du so über Werte halt gesprochen hast und oder über Werte und wie, dass sie sich verändert haben und so weiter, da ist mir etwas eingefallen, wo wir noch nie drüber geredet haben. Auch wir beide, glaube ich, noch nie drüber geredet haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Es gibt bei der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Ja, im schönen...
Und Nürtingen.
Im schönen Schwäbischen, ne?
Ja.
Gibt es, also auf der Hochschule gibt es unter Weiterbildung den Kurs und der heißt Zertifikatkurs zum Certified Expert for Historic Cars. der CEHC.
Okay.
Der ist auf einer Hochschule, ne?
Ja.
Also mit einem Professor, der, ne, Dozent ist, und zwar der Professor Dr. Jochen Buck, ne, Direktor Institut und Forensische Sachverständigenwesen. Das ist der Kursleiter. Und dann gibt es, also wirklich Creme de la Creme, Referenten, die diesen Kurs da begleiten oder also halt als Dozent, Referent da berichten. Und das findet oftmals bei den Betrieben der Referenten statt.
Oh, cool. Also in der also Praxis.
Praxisorientiert, ganz genau. Und wenn man diesen Kurs macht, der hat mehrere Module. Also der hat einmal das Basiswissen, Grundlage und Originalität. Das nächste Modul ist dann Restauration. Dann kommt das Modul Fahrzeugtechnik, Motorentechnik, Ölexperte. Dann kommt das Modul Lacke. Werkstattpraxis ist das weitere Modul. Und dann das letzte ist Gutachtenfertigkeit, Grundlagen, Mindestanforderungen.
Ne? Was für einen Abschluss aus hat Sicht, man dann?
Aus Sicht des Gerichts oder aus Sicht, also aus Sicht Gericht und aus Sicht Versicherer. Man ist dann zertifiziert für klassische, also Certified Expert for Historica, so heißt das.
Aber ist jetzt also nicht irgendwie so Bachelor oder Master, also ist kein Studiengang in dem Sinne, ist eher eine Klassifizierung.
Nein, noch nicht. Es wird ein Master werden.
Spannend.
Ich meine noch nicht, der nächste Kurs fängt jetzt schon im April an. Aber man kann dann ja sich zum Herbst auch wieder anmelden, ne? Beziehungsweise dann wieder zum April, muss ich einmal gucken. Also der nächste Kurs fängt jetzt im April an und geht bis November. Und dann ist der Durchgangsstart im Oktober, gibt es einen neuen Start, genau. Und dann im Oktober gibt es den neuen.
Wollen wir nochmal die Schulbank drücken?
Man kann da die Schultern drücken.
Wir beide, meine ich.
Ja, warum nicht? Zielgruppe, sagen Sie, Sachverständige, klar. Ja. Ne? Also als Weiterbildung für Sachverständige, dass sie sich eben auch mit Historie, also damit sie auch Wertgutachten machen können, die eben irgendwie sinnvoll sind. Also man hat dann, wenn man damit arbeiten möchte, dann kann man als Gutachter vor Gericht, wenn man sich dann vereidigen lässt vielleicht oder auch nicht. Also das ist ja dann auch nochmal, man muss ja nicht zwangsläufig vereidigt sein, ja. Wenn man vor Gericht, aber ich war mit meiner vorherigen Tätigkeit auch ab und zu mal vor Gericht und war nicht vereidigt, aber wurde halt als Experte dann dazugezogen.
Ich dachte, als Angeklagter.
Nee, Gott sei Dank nicht, aber dann eben Versicherungen, Banken, Leasingunternehmen und so weiter, die wollen natürlich schon auch Wertgutachten haben und wollen auch irgendwo dann sichergestellt haben, dass der das Wertgutachten gemacht hat, eben auch im Thema ist. Aber Sie sagen bei der Zielgruppe eben, also Sachverständige, klar, aber eben Sammler, ne? Also dann können die auch selber, und das muss ja auch kein Sammler, also man ist ja, also wenn man ein Auto hat und man ist interessiert, warum auch nicht? Und dann schreiben sie auch nochmal Oldtimer-Interessierte. Also es ist gar nicht so spitz, das wollte ich damit sagen, sondern es ist schon so für jedermann. Kostet natürlich ein bisschen Geld, das ist das andere dabei, aber wie gesagt, man kriegt also hier eine Weiterbildung über eine Hochschule in unserem Bereich und das ist super praxisnah, wie gesagt, und findet eben dann zum Teil bei den Dozenten statt. Die Prüfung ist im Loh Collection Museum.
Ah, cool, ja. Da wollen wir ja auch nochmal hin.
Da müssen wir auch nochmal hin, genau. Also das Nationale Automuseum The Loh Collection heißt das ja, wo dann eben von Herrn Loh das ist ja eine Privatsammlung, die zum Teil öffentlich zugänglich gemacht wird. Ich habe gehört, dass die Teilnehmer auch einen Teil des nicht zugänglichen Bereiches sehen dürfen.
Cool.
Also da kriegt man dann nochmal einen anderen Einblick auf die Autos. Und ja, das ist einmalig. Das gibt's gar nirgendwo. Ich weiß, dass Österreich super, super neidisch ist, dass Deutschland so etwas hat, dass sie das hinbekommen haben. Das habe ich mal gehört. Und ist auch, ja, also dass das von der Hochschule angeboten wird, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Charakter, ein ganz anderes Niveau. Und auch den Abschluss, die Prüfung, die man dann schreibt, und so, das ist, also da muss man schon auch ein bisschen pauken. Die schreiben jetzt auch, also hier gibt es natürlich die Module, die man durchgehen kann, aber man kriegt auch ordentlich viel Unterlagen und muss dann schon nochmal zusehen, dass man auch ein bisschen zu Hause paukt, damit man das dann nachher hinkriegt und dass der Professor Dr. Buck dann auch mit einem zufrieden ist.
Was kostet der Spaß?
5.000 Euro.
Aber guck mal, das Geld kriegst du doch locker wieder, also das kriegst du schnell wieder rein, wenn du so eine Expertise hast.
Ja, oder halt, wenn du einfach sagst, ich will ein bisschen mehr im Thema sein als jemand. Also ich will, wenn ich über eine Messe laufe, einfach auch mir nichts erzählen lassen, sondern ich will jetzt auch mal verstehen, was ich da eigentlich sehe oder wie auch immer.
Dann bist du ein sehr ambitionierter Hobby Schrauber, wie auch immer.
Ja, wenn es beruflich, also wenn jemand Sachverständiger ist, ne?
Ist es ein Top-Ding.
Also wenn du Sachverständiger bist und du auch mit klassischen Fahrzeugen zu tun hast, wenn du mich fragst, das ist ein Muss.
Ja, und das haben ganz viele nicht, diese Kenntnis. Also ich habe ja nun auch das ein oder andere
Wert. Natürlich nicht. Das ist sensationell, das ist Hammer, dass es das gibt, finde ich.
Ich habe ja auch das ein oder andere Wertgutachten schon mal anfertigen lassen und da bist du dann schon erschrocken, weißt du, ich bin Laie. Aber ich kann halt lesen und mit dem Internet haben wir einen großen Fundus an Informationen zur Verfügung. Und wenn du dich dann mit dem Auto mal ein bisschen auseinandersetzt, was du da an Sachen erfährst, und dann kommst du an einen Gutachter, der wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, so nach dem Motto, wo ist denn der OBD-Stecker? bei einer Auto aus den 70ern, ja, dann tut es mir halt leid. Also,
dieser war der junge Mann bei Mercedes schon besser im Thema.
Definitiv. Der war wirklich fit heute. Das hat mir gefallen. Ja. Das war wirklich schön.
Auch für Classic Center ist das ein Kurs, den man machen sollte, finde ich.
Wenn sie es anbieten halt noch, ne? Sie distanzieren sich ja immer mehr davon.
Naja, aber also mit Mercedes ab Baujahr 70 wäre ja nicht schlecht, wenn vielleicht einer aus der Werkstatt hier diesen Kurs machen würde.
Auf alle Fälle. Ne? Und eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis, wenn die erst noch so einen Kurs machen müssen, weil sie das ganze Know-how ja bei sich eh zu Hause hatten. Aber das ist jetzt kein
Spiel. Ja, aber das geht allgemein. Hier echt nochmal in die Tiefe. Also hier werden wirklich nochmal, also hier wird, also das, Jürgen Bock ist dabei, Classic Car Management BASF Coating, ne?
Ja.
Martin Dengelmann, der macht Restauration schon, keine Ahnung, ewig. Thomas Feierabend ist dabei, Feierabend GmbH aus Würzburg.
Ich dachte, ne? Der macht Bier.
Nee, der macht, die machen in zweiter oder dritter Generation, haben den Restauration, ich meine zweite, ich glaube, sein Vater hat damit angefangen, zweite Generation. Dann Eberhard Greter ist dabei, Restaurator, Denkmalpfleger und Präsident Bugatti Club. Ne? Also ich kann das so vorlesen, weil das ist halt auf der Webseite öffentlich. Dann ist David Kaiser, Liquid Molly. Und der, was der über Öl weiß, das ist unglaublich. Ne? Dann Julius Kuta ist dabei, das ist ein unabhängiger Experte und Buchautor. Dann Norbert Schröder, TÜV Süd, Sachverständiger und Leiter Kompetenzcenter Classic Cars als Referent. Norbert Schröder, den hatte ich schon, den Norbert Schröder. Christoph Schlagenhauf, den kennen viele, Boxermotoren und klassische Automobile GmbH, ist dabei. Till Weitzinger von OCC, also OCC meine ich. Manchmal bin ich im Englischen, Entschuldigung, OCC. Ne? Und dann Christoph Zimmer von der 3M. Und 3M, da gehört ja auch McGuire's dazu. Ja.
Da sind schon ein paar dabei, die richtig Ahnung von dem haben, was sie erzählen, ja.
Ganz genau. Und da findet dann, wie gesagt, auch in einer, bei einem Lackhersteller findet was statt, in der Schrauberei, beim Boxermotor, im Lohmuseum ist man, wo man alles sehen kann. Ein Tag ist halt bei Herrn Feierabend, die halt Vollrestauration machen von allen möglichen Fahrzeugen und. Und das ist schon, das ist schon gut.
Also so viel Werbung, wie du jetzt dafür gemacht hast, da müssten wir eigentlich zwei Plätze dort bekommen oder sogar selber noch dozieren. Das wäre da auch noch was.
Das wäre auch noch mal was, ne?
Privatdozent. Das hätte was. Ah, das wäre super. Und dann kriegen wir einen Ehrendoktor. Ich habe nicht nur das H im Kennzeichen, ich habe es auch als Ehrendoktor, HC.
Ja, HC.
Sehr schön. Ja, großartig. Nein,
ich wollte darauf aufmerksam machen, dass es so etwas gibt und dass das eben nicht irgendwie so eine Privatveranstaltung von irgendwas ist, sondern dass das über die Hochschule organisiert ist. Dass das halt nochmal einen ganz anderen Charakter hat und dass es auch eine andere Anerkennung bekommt bei, also wenn man es beruflich nutzt, bei Versicherungen und so weiter. Aber ich finde es auch für Leute, die tiefer einsteigen wollen, die ein bisschen mehr sehen wollen, behind the scene, sagt man ja, gerne, auch die einfach mal gucken wollen, so, da kriegt man halt auch nochmal Möglichkeiten. Und ja, 5.000 Euro, klar, aber so ein Aloha Vera 14 Tage Ding kostet auch viel Geld.
Was du für Vergleiche hier noch auf den letzten Metern anstellst, um Gottes Willen, da stellen sie mir die Nackenhaare auf.
Naja, weil nicht jeder für 5.000 Euro einen Urlaub macht, also was, das meine ich so. Ja,
aber man kann für 5.000 Euro kriegst du zwei A-Klassen. Wenn
die Kinder nach Malle fliegen, bist du auch vier weg, ne?
Ja, aber kriegst du zwei A-Klassen für das Geld. Machst du eine schöne draus. Alles machbar. Nee, finde ich großartig, weil das ist ja das, dass das Know-how erhalten bleibt, dass da auch in die Ausbildung investiert wird, mit diesen alten Sachen halt sich dann auszukennen. Spannend finde ich das, was du erzählt hast mit der Lackkunde, weil da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um Fahrzeugaufbereitung oder so, sondern wie sich der Lack auch im Wandel der Zeit halt verändert hat. Ja. Dass du bei einem Vorkriegsfahrzeug halt andere Lacke hast, wie bei einem Auto aus den 60er, 70ern und dann jetzt hier bei einer A-Klasse aus dem Jahr 2002 zum Beispiel. Spannend. Sehr gut.
Was es also gibt. Also die Webseite ist hfwu.de, wenn einer mal gucken möchte und dann auf Weiterbildung gehen.
Sehr gut. Ja, ich bin dafür. Wir machen da mit. Entweder du als Dozent, du hast das Know-how und ich lerne dann für die Prüfung.
Ja, schauen wir mal. Warum nicht? Ne? Also das macht einen auf jeden Fall schlauer.
Sehr gut. Genauso wie unser Podcast, der macht euch nämlich auch schlauer.
Genau. Also jeder Mercedes-Fahrer, egal wie alt die Kiste ist, Mi runterladen. 20% bei der nächsten Wartung sparen.
Siehst du, hier ist, wir sind der praktische Podcast. Also beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Hier könnt ihr was dazulernen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, lieber Lars, dass du zu so später Stunde, es ist fast schon Freitag.
Und ich war viel unterwegs.
Und du hast heute richtig Kilometer gerissen.
Ja, das auch noch.
Du bist sehr fit. Ich gebe zu, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich noch auf dem Sofa gelegen und die Augen mal kurz zugemacht.
Ja, ich nicht. Sonst ich war noch auf der Autobahn.
Hätte ich es nicht. Das ist auch gut, dass du auf der Autobahn nicht die Augen zugemacht hast. Ja. Aber sonst hätte ich das hier heute nicht durchgehalten.
Und heute war ja wildes Wetter, ne? Also das ist ja, also ich habe ja alles gehabt, ne? Schnee, Regen, Sonne.
Ja,
also
siehst du,
Hagel.
Die Winterreifen noch drauf lassen, von O bis O, Oktober bis Ostern. Von Ostern ist noch nicht.
Ich habe gerade einen Mietwagen. Da sind Ganzjahresreifen drauf.
Ja.
Das ist ein A5 Avant.
Ach, ich hörte davon.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das Ding schon Hyperscreen nennt, weil das geht nur bis zur Mitte.
Das ist ein Halberscreen.
Halberscreen, ja. Ja, ist schon, aber wir wollen ja nicht über neue Autos hier reden. Ich wünsche allen einen wunderschönen Freitag.
Jetzt hast du damit angefangen. Jetzt machen wir das weiter, weil dann erzähle ich dir auch noch was ich heute gesehen habe.
Also das ist ein solides Auto. Das funktioniert alles und so. Und da kann man auch gut mit durch die Gegend fahren. Irgendwie ist ja ein Mietwagen, deshalb habe ich nicht mich da angemeldet. Das ist ein bisschen nervig, dass man da immer so alles, man muss dreimal irgendwas wegklicken und dann ist man erst da. Und dann muss man den Radiosender jedes Mal neu eingeben und so. Also das ist irgendwie, also wenn du das Auto nicht auf dich personalisierst, dann
ist das nervig. Ist
irgendwie, keine Ahnung so. Aber ansonsten ist das schon, das passt schon. Aber große Aber. Es ist schon auch irgendwie seelenlos, ne?
Ja.
Also irgendwie nur so ein A nach B Ding. Ja. Weißt du, wie ich meine so? Ja. Also es ist irgendwie, ja, keine Ahnung.
Das sind sie alle mit ihren Elektromotoren und Hyperscreens.
Nee, das ist jetzt irgendwie seelenlos. Diesel, aber da ist auch irgendwie noch was Elektrisches drin, so, weil der so eine Ampel fährt er halt auch dann erstmal so elektrisch an und dann springt der Diesel ein bisschen später dazu oder wie auch immer. Also das ist irgendwie so ein, aber man kann nichts laden oder so. Also das ist einfach nochmal so ein Booster oder keine Ahnung, wie man das nennt.
So ein Multibrid,
der über den Motor geladen wird. Du musst mal beim Autotelefon anrufen und fragen, ja, wie das genau ist.
Jetzt erzähle ich dir noch was.
Ja.
Das ganze Gegenteil von einem seelenlosen Auto. Und es ist nagelneu. Ich habe das noch nie vorher gesehen und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder sehen.
Oha.
Du wirst es kennen, der Pure Speed.
Oh.
Mercedes AMG Pure Speed. Das ist ein abgewandelter SL, die neue Generation, ohne Dach und der hat einen Halo-Bogen wie in der Formel 1.
Ach, der heißt Pure Speed, okay.
Ich wusste auch nicht, wie der heißt. Und der stand da bei Mercedes, wo ich heute war. Alter Schwede, die können auch richtig geile Autos bauen. Das war der Hammer, das Ding. Du bist nicht nah rangekommen, war abgekordelt, war auf der Etage, wo die Maybachs standen.
Ist ja ein Ding, dass sie da so einen haben. Ja, wenn ich das weiß, wenn ich das richtig weiß, ist das Ding in Bremen, wird das ja gebaut. Also der SL, ne? Und dann wird der, ja, ich weiß jetzt, welcher das ist, ja. Und dann ist der, glaube ich, aber in Italien wird er dann dazu umgebaut.
Also wirklich ein cooles Auto. Ich kannte den nur auf dem Papier. Dachte so, sieht gar nicht so gut aus, aber der sieht verdammt gut aus. Ja, die Basis ist ein SL und ich möchte nicht wissen, der hat auch einen dicken Screen in der Mitte. Aber das ist ein Auto, wirklich one of a kind. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Stück es davon gibt. Der ist limitiert.
Nicht viele.
Also ich glaube, so im dreistelligen Bereich wird der sein. Da wird es keine 1000 oder so geben.
Nein, nee. Viel weniger, mit Sicherheit.
Ich gucke mal kurz bei der Regie. Was sie aber auch dort stehen hatten, war der SL Maybach. Du erinnerst dich, das ist der mit den Logos überall drauf.
Ich weiß, wie der aussieht. Ich habe den schon.
Und nee, kannst du vergessen, interessiert mich null.
Da werde ich auch nicht warm mit, ne.
Das ist nicht mein Thema. Und es gibt vom Pure Speed, der rund 1 Million Euro kostet, 250 ja, genau. Fahrzeuge.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es sehr, sehr wenig Fahrzeuge noch.
Wobei die noch nicht alle gebaut worden sind. So steht es hier. Und es ist letztendlich basiert er auf den AMG SL63.
Ja, genau. Mhm.
Hat kein Dach, hat halt diesen Halo-Bogen wie in der Formel 1. Ja, du erkennst die Anleihen zum SL, aber er ist doch sehr, sehr eigenständig. Also im Detail ist er einfach anders als ein SL. Der SL ist auch schön, aber bitte nicht in der
Maybach-Variante. Ja, halt, also die vorne, die Lampen, da sieht man, dass es ein SL ist, also das sind halt die gleichen. Und auch so im Hintergrund, also der Bobo ist halt der gleiche, ne?
Aber die Front ist eine ganz andere. Der hat einen starken
Front ist eine andere, genau, der hat eine andere Schnauze.
Das sieht wirklich gut aus.
Aber der Hintern ist halt gleich ja. Und dann innen drin ist er halt gleich, ne? Interieur.
Ja, wahrscheinlich. Aber er hat wie so ein Tagra-Bügel hinten. Dient auch mit Sicherheit als Überrollschutz. Sind so zwei Höcker, die er da hat. Also wirklich, ich war maximal beeindruckt. Wir können mal gucken, ob ich da auch Bilder reinstelle. Und der Maybach SL, ja, handwerklich toll, überhaupt keine Frage, wenn du das Leder drin anschaust und so, aber es reizt mich null. Und dann hatten sie da auch so ein GLS.
Ja, das ist so ein Modepüppchen irgendwie, ja. Ich weiß nicht. Also das ist...
es ist für Tannerhorns.
Maybach muss elegant sein.
Ja.
Also auch gerne nicht sportlich, sondern einfach klassisch elegant. Und das einfach ein bisschen too much von irgendwie so allem irgendwie so. Und dann der SL ist halt so super sportlich und man hat das nicht hinbekommen, dass man dieses Supersportliche da rauskriegt und das in der Eleganz bekommt.
Ja.
Sportlich muss ja nicht, also Eleganz und sportlich geht ja auch gut zusammen, finde ich.
Ja, klar.
Aber irgendwie ist das bei dem nicht so richtig gut gelungen, weil er glaube ich, so ein bisschen verspielt ist, weil er aussieht wie eine Louis Vuitton.
Genau, das meinte ich, das ist ein Tallahorn-Auto, weißt du? Also ein Tallahorn wird sich so ein Auto nicht leisten können, aber Hauptsache ich habe die Logos überall, weißt du? Das ist so das A und O. Und jetzt bin ich mega gemein. Ich habe ja mein Auto zu Mercedes gebracht, das heißt, ich bin per Pedes zurückgekommen, bin S-Bahn gefahren. Und da waren dann so zwei Musiker, lassen wir mal dahingestellt sein, aber die halt Geld gesammelt haben. Und der eine war halt von oben bis unten in Boss gekleidet. Also weißt du, als Straßenmusiker Geld einsammeln, aber auf der Mütze steht Boss drauf, aus dem T-Shirt steht Boss drauf, auf der Hose, auf der Jacke, auf den Schuhen. Du weißt auch, ist alles nicht echt, ist alles fake. Aber Hauptsache, ich laufe mit den Markenlogos rum. Und genau das ist es mit dem Maybach SL. Hauptsache überall die Marken, damit auch jeder sieht, ich bin hier der geile Robert Geissen, keine Ahnung. Also, nee, nicht meine Welt. Echt.
Deshalb klassische Fahrzeuge.
Genau.
Jetzt machen wir Schluss.
Kurzer
Exkurs. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Bis in zwei Wochen.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.